Dichten überhaupt hat bei mir schon in der ersten oder zweiten Klasse angefangen, also dass ich den Reim entdeckt hatte. Und dann ging das immer so in Wellen. Immer wenn ich ein neues Verfahren für mich erschlossen hatte, war ich wieder total begeistert davon, was aufs Papier zu bringen. Und die Montage, das ist, ja, in einer langweiligen Mathematikstunde ist mir aufgefallen, dass ich merkte, dass da ein paar Zeilen zusammenpassen aus verschiedenen Gedichten und fand das sehr, sehr lustig. Und habe dann angefangen, da ein kleines Gedicht draus zu machen. So.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Nina Abrahams und ich konnte in dieser Ausgabe mit Bertram Reinecke sprechen. Der Schriftsteller und Verleger ist in MV geboren und aufgewachsen. Zum Studium verschlug es ihn aber nach Leipzig, wo er bis heute lebt. Im Gespräch erfahre ich mehr über seinen künstlerischen Weg, der sich vom Dichten im Matheunterricht über das Studium am Leipziger Literaturinstitut bis hin zum Gründen eines eigenen Verlags erstreckt. Dabei kommen wir vor allem auf seine bevorzugte Technik der Montage zu sprechen, die er in Gedichten oft verwendet, etwa in seinem aktuellen Band Daphne, ich bin wütend. Bertram erzählt davon, wie er an sein Material kommt, das er für seine Werke neu zusammensetzt, warum er immer so viel davon braucht und was die Gummistiefel von Annette von Droste-Hülshoff damit zu tun haben. Anschließend spricht meine Kollegin Lisa mit Stefan Leska, dem Literaturwissenschaftler unseres Vertrauens von der Uni Rostock. Ausgehend von Bertrams Werk thematisieren die beiden das größere Feld von Montage und Collage in der Welt der Literatur und geben weitere Beispiele. Eine neue Folge Kapitelrauschen, heute aus Leipzig, und unser heutiger Gast wohnt schon einige Zeit hier in der Messe- und Bücherstadt, so wird ja Leipzig auch manchmal noch beschrieben. Herzlich willkommen, Bertram Reinecke.
Guten Tag.
Wir nehmen diese Folge, um ganz transparent zu sein, Mitte September auf, und du warst gerade Anfang September in MV, passend zu diesem Podcast. Vom 1. bis zum 6. September warst du, genauer gesagt, in Prillwitz bei Neustrelitz, und zwar beim Schreibsommer des Literaturrats MV, der ja auch diesen Podcast macht. Das ist ein Schreibworkshop für junge Autorinnen und Autoren, die aus MV kommen oder dort leben. Und dort warst du Dozent zusammen mit der Autorin Isabel Lehn. Vielleicht ganz kurz, wie war's?
Oh, das war ziemlich cool dieses Jahr. Wir hatten eine ziemlich taffe Truppe. Also waren die Texte für die Abschlusslesung schön. Die Zusammenarbeit mit den Leuten lief sehr gut. Die haben sich auch sehr gut gegenseitig integriert. Also das war dieses Jahr eine relativ leichte Arbeit quasi.
Schön. Du machst es ja auch nicht zum ersten Mal.
Nee, ich mach das jetzt seit 9 Jahren oder so.
Wow, okay. Ein erfahrener Dozent. Das auch. Vielleicht ein paar Worte zu dir, bevor wir richtig loslegen mit dem Podcast. Du bist Schriftsteller und Verleger. Du bist in Güstrow geboren. Da haben wir auch den MV-Bezug, und in Mecklenburg aufgewachsen. Du hast unter anderem Germanistik in Greifswald studiert, bevor es dich dann nach Sachsen verschlagen hat. Hier in Leipzig hast du am Deutschen Literaturinstitut studiert. Das ist, kurz genannt DLL, ein Institut der Uni Leipzig, wo man dezidiert Schreiben, literarisches Schreiben an einem der wenigen Standorte ja in Deutschland studieren kann. Und du warst seitdem auch mal selbst dort Dozent. Und du betreibst auch noch einen eigenen Verlag, Reinecke und Forst, aber vielleicht dazu später mehr. Und seit dem Studium hast du einiges veröffentlicht, Prosa und Lyrik, unter anderem dein aktuelles Werk Daphne, ich bin wütend, veröffentlicht beim Poetenladen in diesem Jahr, um das es heute auch vor allem gehen soll. Das sind erstmal so die harten Fakten, das ist der Steckbrief. Aber ich dachte, da das vielleicht auf Dauer so ein bisschen trocken ist, wenn wir immer nur die Eckdaten runterrattern, machen wir vielleicht ein kleines Entweder-Oder, damit die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Das appelliert natürlich an deine Spontanität. Ich gebe dir 2 Optionen und du musst dich entscheiden. Meine Kollegin Lisa nennt das sehr treffend den Fragenhagel. Bist du bereit?
Jo.
Alles klar. Dann legen wir los. Auf Papier oder am Computer schreiben?
Am Computer unbedingt, weil Montagen, wie ich sie zum Beispiel mache, das geht viel leichter am Computer.
Das habe ich mir schon gedacht. Dazu kommen wir auch später. Aber ich dachte, ich frage nochmal zur Sicherheit nach. Nächste Frage. Mecklenburg oder Sachsen?
Ich fühle mich in Mecklenburg immer sehr wohl, also wohl dann Mecklenburg, aber Ich habe mich auch in Sachsen gut eingelebt und freue mich über die große Stadt. Mecklenburg mit einer großen Stadt wäre cool.
Wir können ja alle wieder nach Rostock ziehen. Arbeiten lieber tagsüber oder in den Abendstunden?
Ich werde meistens in den Nachtstunden effektiver, aber ich arbeite auch manchmal morgens.
Also eine kleine Nachteule, okay.
Ja.
Jetzt kommt die ganz große Hammerfrage. Lyrik oder Prosa?
Ich habe mich mehr mit Lyrik in meinem Leben beschäftigt, also Lyrik. Bei Prosa ist es nach wie vor so, dass ich mich immer ein bisschen unsicher fühle. Aber ich habe jetzt inzwischen auch da ordentlich was gemacht. Ja.
Studieren oder dozieren?
Dozieren, da verdient man ja dabei. Das ist schon ganz cool.
Okay. Ja, ökonomische Gesichtspunkte sind auch immer wichtig. Nächste Frage. Zettelchaos oder alles in Ordnern?
Eher Zettelchaos.
Oder vielleicht, wenn man sagt, du arbeitest digital, Chaos auf dem digitalen Schreibtisch.
Ja, die Dateien werden auch messy und ich mache immer neue Dateien auf, wo ich dann rüber kopiere und damit ich wieder ein bisschen Freiheit habe, weil die alten Dateien sind total vollgeschrieben mit hier sind Zeilen, da sind andere Zeilen und so weiter und so fort, dann kopiere ich mir das, woran ich dann weiterarbeite, in die nächste Datei und dann wird die, bis die wieder so messy ist, dass ich mich selber nicht mehr durchfinde und also das ist so der Arbeitsprozess, zum Beispiel bei den Montagen. Aber ich werde auch ordentlicher gezwungen, meistens von außen, wenn man Verlag hat, man muss Rechnungen und sowas ordentlich abheften. Dann hat man allerdings wieder so tiefe Ordnerstrukturen auf dem Rechner, dass es auch wieder schwierig wird.
Deine Backups möchte ich auf jeden Fall auch nicht machen müssen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Analogen. Lesezeichen oder Eselsohr beim Buch?
Also ich lege immer was rein.
Okay, finde ich gut. Ich bin nämlich nicht Team Eselsohr. Nächste Frage, Sonett oder freie Form?
Also da muss ich mich jetzt vielleicht, ich entscheide mich gegen die freie Form und da die Option Sonett ist, dann muss ich mich wohl für Sonett entscheiden.
Okay, finde ich interessant. Und letzte Frage, alt oder neu?
Ich war früher einer, der immer alle Lyriker kannte, die im Gespräch waren. Hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert und ich lese immer tiefer in die Vergangenheit.
Okay. Mit dieser Frage, alt oder neu, wollte ich natürlich schon so ein bisschen subtil auf deine Arbeitstechnik abzielen, der Montage, die du bei deiner Lyrik gern verwendest. Also bestehende Texte zu sammeln und diese neu zusammenzusetzen, einen neuen Sinn dabei zu erschaffen. Diese Gedichte bestehen dann oft vollständig aus fremden Textquellen. Bevor wir dazu dezidiert kommen, würde ich aber gern in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Weißt du noch, wann du überhaupt mit dem Schreiben oder Dichten in dieser kreativen Art angefangen hast?
Also das Dichten überhaupt hat bei mir schon in der ersten oder zweiten Klasse angefangen, also dass ich den Reim entdeckt hatte. Und dann ging das immer so in Wellen. Immer wenn ich ein neues Verfahren für mich erschlossen hatte, war ich wieder total begeistert davon, was aufs Papier zu bringen. Und die Montagen, das ist ja in einer langweiligen Mathematikstunde ist mir aufgefallen, dass ein paar zum Abitur hin ein paar Zeilen, die ich so im Kopf hatte. Ich kann relativ viel auswendig, merke mir relativ viel, jedenfalls früher, jetzt kann ich immer noch das Alte auswendig, dass ich merkte, dass da ein paar Zeilen zusammenpassen aus verschiedenen Gedichten und fand das sehr, sehr lustig und habe dann angefangen, da ein kleines Gedicht draus zu machen. So.
Und kam das mehr von dir selber oder auch durch den Schulunterricht? Ich meine, man muss ja auch, oder wir mussten jedenfalls in der Schule auch oft mal ein Gedicht aufsagen. Ich glaube, bei uns konnten wir uns entscheiden zwischen dem Zauberlehrling und dem Handschuh.
Ja, das ist ein bisschen traurig. Also damals bin ich natürlich, also vieles, was ich auswendig kann, hatte ich auch in der Schule gelernt und das kann ich immer noch. Und das, was ich später dann gelernt habe, also an Celan-Sachen, also ich konnte auch viel Celan auswendig, das ist schon wieder weggerutscht. Aber diese blöden Gedichte, die Pappel am Karlsplatz von Brecht oder das solches Zeug, das kann ich halt immer noch, aber das ist natürlich irgendwie eigentlich total uninteressant.
Ja, ich glaube auch, dass der Deutschunterricht da einigen Leuten auch so diesen ersten Zugang vielleicht so ein bisschen versperrt hat zu so Literatur und vielleicht auch Lyrik. Aber du hast eben erzählt, dass du im Matheunterricht dieses Aha-Erlebnis hattest. Das hast du mir auch im Vorgespräch schon mal erzählt. Diese Montagetechnik, du arbeitest damit ja jetzt schon eine Weile. Wenn du damit was machst, wie gehst du dann konkret vor? Also du liest eine Zeile, sie kommt dir in den Kopf. Gehst du dann von der Idee aus oder sammelst du dann vorher ganz viel oder beginnst du mit dem Material?
Das ist sehr verschieden, aber in gewisser Weise muss man immer mit dem Material beginnen. Also dass man, also es gibt die Möglichkeit, dass ich ein bestimmtes Material habe und dann anfange die Zeilen. Ich sortiere mir die erst durcheinander, weil sonst ist man ja immer von dem vielen Sinn, den die Gedichte für sich selbst postulieren, ein bisschen abgelenkt. Ich sortiere mir die Zeilen erst quasi zufällig hintereinander, so dass ich wirklich nur die einzelnen Zeilen lese und spüre. Und dann fange ich an zu spüren, was interessiert mich gerade. Das ist der eine Weg. Oder aber ich habe eine konkrete Idee und überlege, welches Korpus an Material ist dafür geeignet. Und ich brauche eben immer ziemlich großes Material, einen ziemlich großen Materialfundus, damit ich Alternativen habe, genug, damit das dann auch schöne Texte werden. Und manchmal scheitert das auch. Also manchmal denke ich, man könnte mal, ich wollte zum Beispiel mal ein aus barocken Vorlagen, weil es da viel über Krankheit gibt, quasi ein Gedicht über Corona schreiben. Das ist dann gescheitert, weil da waren dann doch nicht so interessante Zeilen, wie ich dachte, die dann passten und so. Das war, ja, das ging dann nicht so. Aber oft geht's eben doch, oder oft entsteht aus dem Material auch eine Idee. Das ist verschieden.
Da du jetzt diesen großen Materialfundus ansprichst, den du dafür brauchst, du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass man in deiner einen Materialsammlung 1600 Seiten hat. Da habe ich mich sofort gefragt, liest du das alles?
Nein, das lese ich nicht alles. ein paar hundert Seiten lese ich oft alles. Aber bei diesem ganz großen, den habe ich auf Ende, kann ich auf Ende oder auf Anfang sortieren. Mhm. Und dann gucke ich zum Beispiel, also ziehe ich dann raus, was ich brauche. Wenn ich zum Beispiel, jetzt gerade bin ich an einem Projekt, wo ich viele Zeilen mit und brauche, habe ich da mal geguckt. Da waren dann eben 60 Seiten, 10er Schrift, einzeilig, Zeilen, die mit und losgehen. Und die bin ich alle durchgegangen. Also das mache ich dann schon, und oft bis zu mehreren hundert Seiten. Aber 1600, das habe ich noch nie für ein Projekt durchgelesen. So.
Ja, klingt nach ganz schön viel Verwaltung und wenig Schreiben, wenn man das jetzt so hört.
Naja, aber dieses Durchsehen der Zeilen, das ist schon Dichten an sich, denn es geht ja auch mein Interesse darin ein, ob ich eine Zeile für geeignet halte. Also es gibt natürlich erstmal ganz klar die knallharten Kriterien, grammatischen Anschluss zu finden und sowas alles, dass das alles passt. Aber dann gibt's eben, wie viel Freiheit lasse ich mir, ein gewagtes Bild zu bauen oder nicht? Oder in welche Richtung geht das Bild? Das sind dann schon gleich sofort, schon wenn ich anfange zu markieren, Zeilen, die vielleicht geeignet sind, ist das eigentlich schon Dichten, weil ich so ein Gefühl habe, was könnte gehen, wo will ich hin? Also das ist schon ein dichterischer Prozess, und ich merke auch, ich weiß das deswegen, weil dieser Prozess scheitern kann. Wenn ich abends übermüdet bin und das mache, dann mache ich oft Bullshit. Dann habe ich entweder viel zu viele Zeilen, die mir geeignet erscheinen, oder viel zu wenig, und dann ist dann keine dabei, die ich wirklich nehmen möchte. Also am Scheitern merkt man, dass das wirklich schon auch Dichten ist und nicht bloß Verwalten. So.
Okay, also es gehört schon zum Prozess, ich verstehe. Wenn man jetzt so viel Material braucht, wo ziehst du das dann her? Also was können für dich Quellen bei der Montage sein? Du arbeitest ja, so wie ich das verstanden habe, auch mit einer strengen Art der Montage. Also du verwendest immer ganze Zeilen.
Genau, ich verwende immer ganze Zeilen, und es gibt natürlich jetzt viel digitale Literatur im Internet, die man rausziehen kann. Und dann freue ich mich immer, wenn ich an moderne Zeilen komme, also aus den letzten, ich sag mal, 30 Jahren, weil da kann man dann bestimmte Dinge machen, die mit anderen Zeilen nicht gehen. Also man kann nur zur Not übers Telefon oder über den Computer schreiben. Man kriegt das schon irgendwie auch mit alten Zeilen hin. Das geht zur Not, aber es ist halt sehr viel schwieriger, moderne Dinge in alte Zeilen zu packen als in neue Zeilen. Das muss man sagen. Also man kann sehr weit durch tricky Kombinationen kommen, aber eben nicht zu allem hin. Und da sind, es gibt auch so Üblichkeiten. Es gibt zum Beispiel in neuen Gedichten gibt's die Üblichkeit, Begriffe, die, also doppelsinnige Begriffe zu benutzen, das ist schon eine ganz alte Tradition, dass man sowas wie Sonne, Hund oder so, Straße, Fenster, die einerseits eine konkrete und andererseits eine symbolische Bedeutung haben. Das ist schon ein sehr altes Spiel, und neue Gedichte mischen die oft mit ganz konkreten Wörtern. Diese halbsymbolischen, die man so und so verstehen kann, mit ganz konkreten. Und diese ganz konkreten Wörter, die fehlen oft in alter Lyrik. Und wenn sie drin sind, sind es oft dann eben konkrete Dinge, die es heute nicht mehr gibt. Also man freut sich dann, also man findet auch bei Droste-Hülshoff mal Gummistiefel oder so, das geht schon, man findet da manchmal was, aber das ist eben viel schwieriger, da mit so konkreten Begriffen zu arbeiten. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich neues Material bekomme. So.
Und wie diese Montage dann klingen kann, das wollen wir jetzt mal hören. Wir hören von dir eingelesen das Gedicht Vassilis, auch aus deinem aktuellen Band Daphne.
Vassilis Müllsammler. Von meiner 400-Euro-Rente kann ich nicht leben, deshalb sammle ich Müll. Es ist anstrengend, entwürdigend und natürlich illegal, aber es bringt Essen auf den Tisch. Viele Ehren sind mir schon genommen worden von meiner 400-Euro-Rente. Darüber jammere ich oft, aber was kann ich machen? Es ist anstrengend, entwürdigend und natürlich, mit der Moral nehme ich es nicht so genau. Viele Ehren sind mir schon genommen worden, niemand ist derselbe früher und jetzt. Darüber jammere ich oft, aber was kann ich machen? Alle Menschen wollen vor allem Respekt und Ehre. Mit der Moral nehme ich es nicht so genau. Was für ein sinnloser Kampf. Niemand ist derselbe früher und jetzt. Ich habe 2 erwachsene Söhne. Alle Menschen wollen vor allem Respekt und Ehre. Dass ihr Vater ein Müllsammler ist, was für ein sinnloser Kampf. Ich stehe unglaublich unter Spannung. Ich habe 2 erwachsene Söhne. Es würde ihnen wehtun zu wissen, dass ihr Vater ein Müllsammler ist. Das Zusammenspiel von Armen und Beinen, ich stehe unglaublich unter Spannung, den Kopf unter dem Mantel verborgen, es würde ihn wehtun zu wissen, der Körper weiß, wohin er sich wenden und wie, das Zusammenspiel von Armen und Beinen, dann in einer einsamen Bewegung den Kopf unter dem Mantel verborgen, um mich vor dem Bekannten zu retten, der Körper weiß, wohin er sich wenden und wie erschrocken vor den Avancen der Natur, dann in einer einsamen Bewegung, das ist harte und schwere Arbeit, um mich vor dem Bekannten zu retten. Ich musste mich entscheiden, erschrocken vor den Avancen der Natur. Ich hungere nicht, habe keine Schmerzen, stinke nicht. Das ist harte und schwere Arbeit. Im schlimmsten Fall droht dir die Verhaftung. Ich musste mich entscheiden, ein Dieb zu werden oder ein Aasfresser. Ich hungere nicht, habe keine Schmerzen, stinke nicht, existiere nicht. Es gibt kein Warum, einfach so im schlimmsten Fall droht dir die Verhaftung. Die Tiefe hat ihren eigenen Himmel, ein Dieb zu werden oder ein Aasfresser. Heimweh nach der Leichtigkeit, Heimweh existiere nicht. Es gibt kein Warum, einfach so kann ich nicht leben, deshalb sammle ich Müll. Die Tiefe hat ihren eigenen Himmel, illegal, aber es bringt Essen auf den Tisch. Heimweh nach der Leichtigkeit, Heimweh.
Vassilis? Auch dieses Gedicht ist zusammengesetzt und wir lösen auch auf wie. Zu 2 Dritteln nämlich aus den Zeilen griechischer Dichterinnen und zu 1/3 aus Aussagen des Müllsammlers Vassilis. Da hast du gesagt, du hast das gefunden in einem Spiegelartikel über Müllsammler in Griechenland aus dem Jahr 2018. Wie war das denn jetzt im Fall von diesem Gedicht? Ein Spiegelartikel ist offensichtlich keine Lyrik, erstmal in der Form von einem Pressetext. Hast du den Artikel gelesen und dir gedacht, dass man darüber etwas machen muss? Und wie kam dann die Verbindung zu den griechischen Dichterinnen?
Also ich hatte ein großes Unwohlsein über die, als die Finanzkrise war, über die das Gespräch über die Griechen und Griechinnen. Hm. Also dass das in Deutschland über sie und selten mit ihnen geführt wurde. Und natürlich wurden auch sehr, sehr komische und sehr, sehr hartherzige Sachen gesagt. Die man eben nur sagen kann, wenn man empathielos bei sich selber ist und seinen eigenen Problemen. Und da wollte ich dagegen irgendwie angehen und dann wusste ich aber, wenn ich jetzt auch noch dazu quatsche, also dann rede ich ja auch wieder nur über die Griechen und Griechinnen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann nehme ich Material, wo ich dann auch Glück hatte, dass ich relativ aktuelle, das ist so, da sind ja aktuelle griechische Dichterinnen verwendet, relativ jedenfalls. Dann nehme ich dieses Material der Stimmen der Betroffenen, ja auch, die sind ja betroffen auf der einen Seite. Und dann habe ich eben noch aus, um ganz konkret auch nicht mich zu irren und irgendwas zu erfinden, habe ich mich dann eben an dem Zeitungsartikel lang gehangelt. Und dann, als ich das, also mich informiert über Müllsammler, da gab es aber nicht so viel, 1-2 Artikel. Und dann habe ich gedacht, naja, warum ihn nicht gleich zitieren? Und habe dann die Zitate genommen. Und dann, so wie sie waren, habe ich sie zerhackt in Zeilen. Also sozusagen aus einem längeren Zitat werden dann 4 Zeilen. Und die habe ich dann eben so starr behandelt, als wären es Zeilen aus dem Gedicht. Ab dem Moment konnte ich sie ja genau gleich behandeln wie die Gedichtzeilen. Und so sind die dann eingegangen in den Text so. Und an anderer Stelle nochmal zwei und dann nochmal eine oder so. Also, ja.
Ich habe das auch nochmal nachgeguckt. Ich habe den Artikel online gefunden, den gibt's digital. Und da stehen auch wirklich die Zitate so drin. Also es ist dann total cool, wenn man sozusagen den Originaltext nochmal sieht.
Da wollte ich auch erzählen. Also für mich ist das ganz lustig und ich hoffe, es geht auch ein paar anderen so. Wenn ich Gegenwartsdichter nehme oder auch alte Dichter, dann kann es manchmal sein, also wenn die Dichter nicht so berühmt sind, dann kann es manchmal sein, dass jemand mich stärker im Ohr hat, meine Verarbeitung dieses Textes, und für den verschiebt sich dann auch der Originaltext. Der hört einen anderen Text, wenn er das Original hört, aus dem ich zitiert habe. Und das finde ich auch einen interessanten Prozess, wie man sozusagen den Originaltext und seine Rezeption beeinflussen kann durch das Montieren. Also es geht jetzt nicht darum, mich darüber irgendwie zu erheben oder so, sondern es geht nur darum, dass sich da in der Welt was verschiebt.
Wenn man jetzt mit verschiedenen Fremdtexten arbeitet, mit einem Pressetext, mit anderer Lyrik, vielleicht auch anderer Prosa, dann fließen da ja ganz verschiedene Tonalitäten mit ein. Pressetext ist vielleicht anders von der Tonlage, sage ich jetzt mal, als ein anderes Gedicht. Wie schwierig ist das dann für dich, oder vielleicht ist es auch nicht schwierig, dass es dann kohärent wird, dass es zueinander passt?
Viel der gefühlten Kohärenz kommt durch die Sauberkeit der grammatischen Anschlüsse. Und dann macht man halt die Anschlüsse etwas rauer, die aus dem einen homogenen Pool kommen, damit die sich sozusagen ein bisschen voneinander entfernen. Und die Anschlüsse zu den Stellen, die etwas anders klingen, da sucht man besonders saubere grammatische Anschlüsse. Und dann ergibt sich so ein Teilgefühl von Homogenität. Es ist immer schwieriger, je berühmter die Vorlagen sind, weil dann doch bei manchen mal das Original klingelt, aber wenn man sich Mühe gibt und vielleicht mal einen Reim einfügt oder sowas, dann kann man die Originalquellen oft so vergessen machen, dass es ganz homogen klingt.
Und wenn du jetzt in dem einen Gedicht, was wir eben gehört haben, bei Vassilis einen Spiegelartikel nimmst als Quelle, habe ich mich gefragt, verändert die Montagetechnik dann auch dein eigenes Lesen? Also kann man diese Brille in Anführungszeichen denn noch abnehmen oder denkst du immer gleich nach, oh, das könnte ich da verwenden?
So und so. Also ich kann auch lesen, ohne gleich ans Montieren zu denken. Aber in gewisser Weise kann ich die Brille wirklich nicht mehr abnehmen. Also ich nehme Bilder anders wahr. Zum Beispiel, das merke ich, dass ich eben viel syntaktischer lese und viel weniger, also dass die Konstruktion von Bildern zum Beispiel mir ziemlich viel stärker auffällt als jetzt vielleicht der Bildinhalt oder so. Also da gibt es schon eine Verschiebung, aber wie soll ich die Brille dann abnehmen? Also
ja. Ist angewachsen. Ja. Ja, ist interessant, denn dass sich dadurch so eine andere Lesart ergibt. Eine andere Sache, die bei deinen Gedichten jetzt neben dieser Montagetechnik für mich neu war, ist auch eine bestimmte Form. Du bedienst dich nämlich in Daphne teilweise der Gedichtform des Pantuns. Auch bei dem Gedicht Vassilis, was wir eben gehört haben, war das der Fall. Das ist, für alle, die es nicht kennen, ich kannte es ja zum Beispiel auch nicht, eine ursprünglich mündliche Form aus dem Pazifikraum, zum Beispiel im heutigen Malaysia oder Indonesien kommt es vor. Im europäischen Raum taucht es aber erst ab dem 19. Jahrhundert auf, so wie ich das nachlesen konnte. Besonders ist dabei, dass bestimmte Zeilen immer wiederholt werden. Und in Malaysia etwa wird ein Pantun auch mal musikalisch begleitet und dann ist es mehr wie so ein Lied. Das ist mittlerweile auch immaterielles Kulturerbe der UNESCO, habe ich herausgefunden. Aber für mich war das eben völlig neu und unbekannt. Und mit diesem Wissen, dass du diese bestimmte Form verwendest, wollen wir jetzt nochmal ein Gedicht von dir hören, und zwar das Wiegenlied, was eben auch in dieser Pantun-Form gehalten ist. Und vor dem Gedicht gibt es von dir noch eine kleine Einführung, wo du auch erklärst, was die genaue Funktionsweise ist und was da genau wiederholt wird.
Wiegenlied ist eine strenge Montage. Sie ist zusammengesetzt aus einzelnen Zeilen, die unverändert bleiben, aus Liedern der Programme mecklenburgischer Chöre. Da sind so Lieder drunter wie »Auf auf zum fröhlichen Jagen«, »O Täler weit, o Höhen«, »Short People«, »Stehen zwei Sterne am hohen Himmel«, »Sind so kleine Hände« und so weiter. Zugleich ist dieser Text aber auch ein Pantun, das heißt, die erste und die dritte Zeile jeder Strophe müssen sich in der zweiten und vierten Zeile der Folgestrophe wiederholen. Also, dass jede Zeile zweimal vorkommt und die erste und die dritte Zeile der letzten Strophe sind die zweite und die vierte der ersten Strophe, weil da gibt's ja keine Wiederholungszeile, die kommen dann ganz am Schluss, werden die eingefügt.
Wiegenlied. Die Rehe und das Hirschlein fremd in der Fremde gehen. Sie haben kleine Nasen, schönster Schatz, mit so kleinen Zehen, die Rehe und das Hirschlein in dem grünen Wald. Sie haben kleine Nasen, des Lebens Schauspiel sehen mit so kleinen Zehen, die kühlen Winde wehen in dem grünen Wald. Die Vögel in den Wäldern des Lebens Schauspiel sehen, das Wasser läuft dahin, die kühlen Winde wehen. In der Welt nach Dunkel, die Vögel in den Wäldern. Wein doch nicht, Liebgesicht, das Wasser läuft dahin. Du lass dich nicht erschrecken in der Welt nach Dunkel, wenn du die Raben hörst. Wein doch nicht, Liebgesicht, sollst gute Träume finden. Du lass dich nicht erschrecken, Schirm beid Leib und Seel, wenn du die Raben hörst. Dich leise zugedeckt, sollst gute Träume finden. Halt die Nacht wach gern, Schirm beid Leib und Seel, nichts Liebres mag mir sein. Dich leise zugedeckt, ich kann's versehen, Kind, halt die Nacht wach gern, wisch die Tränen ab. Nichts Liebres mag mir sein. Was alles dir wehe tut, ich kann's versehen, Kind, dir ein buntes Träumeland, wisch die Tränen ab, weil es keiner ganz versteht, was alles dir wehe tut. Wildes Herz, nun gute Nacht, dir ein buntes Träumeland. Das Leben ist ein Spiel, weil es keiner ganz versteht. Schönster Schatz, das Leben ist ein Spiel, fremd in der Fremde gehen. Wildes Herz, nun gute Nacht.
Wiegenlied, das Gedicht, hier hat man die Wiederholung, glaube ich, ganz gut gehört. Zum Beispiel etwa am Ende die Zeilen Wildes Herz, nun gute Nacht oder Weil es keiner ganz versteht. Wie bist du auf diese Gedichtformen gestoßen? Oder ist das nur meine Außensicht als Person, die sich mit Lyrik gar nicht so auskennt, dass ich jetzt diese Form Pantun noch gar nicht kannte?
Mir war die Form aufgefallen und da kann ich auch mal kann ich Richard Duff für danken. Das ist ein Dichter aus England. Der hatte ein politisches Gedicht über eine indische Witwe und ihre Probleme nach dem Tod ihres Mannes. Und warum sie sich dafür entscheidet, sich doch verbrennen zu lassen. Und das war ein ganz intensives Gedicht. Wenn das aber ein ganz normales Gedicht gewesen wäre, dann hätte das sehr merkwürdig, also mehr so merkwürdig auf die 12 gewirkt. Und dadurch, dass das ein Pantum war, war das viel intensiver, weil man nicht so das Gefühl hat, der Dichter stellt sich hin und klagt an, sondern weil das so unterbrochene Rede war, hatte das eine ganz andere Form von Intensität. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich was Gutes, wenn man sich politischen Inhalten zum Beispiel nähert. Und dieses Vassilis Müllsammler ist ja auch mein erstes Pantum. Nee, nicht, das stimmt nicht. Ist nicht mein erstes, aber da habe ich dann die Form wiederentdeckt. Für mich, ich hatte schon mal welche geschrieben. Der zweite Grund, warum diese Form jetzt häufiger bei mir geworden ist, ist die, dass ich gegen ein Vorurteil quasi damit anarbeiten kann, dass die Leute immer denken, es müsste im Original, also als würde ich sozusagen fertige Bilder nehmen und dann in meinen Text reinkopieren, als würde ich quasi, als wäre das eine Technik des Clowns, so. Und mit dem Pantum kann ich demonstrieren, indem ich die Zeile in zwei verschiedenen Kontexten anwende, kann ich demonstrieren, dass ich eben wirklich dichte mit der Zeile, dass zum Beispiel ein halbes Bild zu zwei verschiedenen Bildern gebaut wird an verschiedenen Stellen oder solche Dinge kann man da machen. Und der dritte Grund ist auch, dass ich einfach viele Zeilen, es gibt, wenn man montiert, hat man immer so seine Lieblinge, dann hat man so Zeilen, na, die sind ganz okay, und dann hat man so Dinge, die leider auch noch ins Gedicht müssen, die versucht man immer zu reduzieren. Und da bin ich auch viel besser geworden, solche Zeilen zu reduzieren, damit das alles irgendwie passt. Und wenn man ein Pantum macht, kann man einfach seine Lieblinge mehrmals verwenden. Das ist dann irgendwie, fühlt man sich dann einfach sehr wohl dabei.
Das verstehe ich total. Und für mich war auch dieser erste Grund beim Lesen tatsächlich so ein Ding, was mir positiv aufgefallen ist, dass man eben mit dieser Wiederholung so eine andere Intensität reinbekommt tatsächlich. Mhm. Ja. Darauf würde ich jetzt auch noch gern kommen. Du kommentierst im Nachwort zu Daphne deine eigene Lyrik in einem Essay. Das fand ich total ungewöhnlich. Es gibt auch noch Anmerkungen und ein Register. Das ist mir jetzt in anderen Lyrikbänden noch nicht so aufgefallen. Warum machst du das?
Also das mit dem Register hat erstmal zwei Gründe. Das eine ist, dass ich gemerkt habe, dass die Leute denken, sie verhören sich, wenn ich sage, nein, ich ändere nichts an den Zeilen. Mhm. Dass die Leute das Ergebnis diesem Verfahren nicht zutrauen, weil andere Montagen sind viel mehr messy als meine und so weiter und so fort. Und dann können die dann nachgucken, erstens, dass es die Zeile wirklich woanders gibt und zweitens, wie heterogen auf das Quellenmaterial ist. Das finde ich ganz schön dann als Service, dass ich transparent bin an der Stelle. Das zweite ist, dass ich auch gemerkt habe, dass manche Verleger total heiß sind auf diese Register. Die finden das...
Echt?
Ja. Cool. So Leute, die aus einer Avantgarde-Tradition kommen, die sind dann, denen wären dann manche meiner Montagen fast schon wieder ein bisschen zu süßlich. aber die freuen sich dann über so einen Text mit Anmerkungen. Das mögen eigentlich viele so, ne? Also, es hat ja auch Friederike Mayröcker mal ein Buch mit ganz vielen Fußnoten geschrieben und so. Also es gibt Kontexte, in denen auch Fußnoten in Gedichten vorkommen. Und dann gab's den Brauch, der ist heute wieder etwas zurückgetreten, dass man, also so kleine Anmerkungsapparate gibt es auch bei vielen anderen Dichtern. Also ja, Thomas Rosenlöcher macht sowas und so weiter und so fort. Also da gibt's einige. Bei mir ist das dann natürlich durch die ganzen Register ziemlich
lang. Der Umfang ist größer, ja.
Und der Essay, das war zunächst erstmal eine Forderung des Verlegers. Die Reihe beinhaltet eben immer ein Essay. Hm. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schon mache, dann möchte ich es auch gründlich machen. Also, dass ich mal wirklich alles, was mir so... Also, ich habe eben gemerkt, dass man eben, wie sehr ich in einer anderen Welt bin, wenn ich diese Montagen mache und wie sehr sich die Leute das kaum vorstellen können, wie das ist. Also, was wir ja auch hier schon hatten, viele Leute denken, strenge Formen ist sowas wie Kreuzworträtsel lösen. Ist es aber nicht, weil beim Kreuzworträtsel gibt es genau eine Lösung und genau das ist bei den Montagen ganz anders. Da ist ein normales Gedicht in Anführungszeichen viel mehr wie ein Kreuzworträtsel, weil bei ganz vielen ist das so, auch andere Dichter beschreiben das sogar so, dass wenn man die erste Zeile hat, dass sich dann viel daraus ergibt. Man weiß sofort, was man machen muss. Und das ist beim Montieren gar nicht so. Du verschiebst sozusagen ins nahezu Unendliche den Prozess, dass sozusagen das, was in dir rumspult, kondensiert zu einem Ding. Den schiebst du dermaßen auf, sodass du viel mehr im Schwebenden, ohne zu wissen, wo das dann endlich ankommt, bist. Und das machen sich die Leute nicht so klar. Für die sieht das immer aus, als hätte das eine Maschine, würde da irgendwie eine innerliche Maschine. Und das ist eben genau das Gegenteil davon. Und da wollte ich ein bisschen drauf, nicht ein bisschen, sondern sehr sorgfältig drüber sprechen.
Oh. Ja, der Vergleich mit dem Kreuzworträtsel gefällt mir sehr gut. Jetzt schreibst du ja nicht ausschließlich. Du betreibst auch einen Verlag, und zwar seit 2009, Reinecke und Voss, mit dem schönen Untertitel Fachverlag für Horizonterweiterung, fand ich sehr gut. Und du hast mal gesagt, du verlegst da Abseitiges und Lyrik. Die Gründung liegt zeitlich nach deinem Abschluss am Literaturinstitut. Wie kommt man darauf, einen Verlag zu gründen?
Ja, ich war fertig mit dem Literaturinstitut und war da so ein Fisch im Wasser. Und dann hatte man auch irgendwie über den Institutskontext auch irgendwie viel, zum Beispiel mal eine Lesung oder mal eine Einladung, hier was zu machen. Und dann nach dem Institut trat das ein bisschen zurück und ich hatte so das Gefühl, naja, ich habe jetzt viel gelernt und kann viel und niemand ruft das ab. Und dann kam ja dazu, dass ich mich über viele darüber geärgert habe, dass es viele Bücher, die ich gerne lesen wollte, nicht gibt. Und als dann ein Freund noch sagte, naja, lass uns doch einen Verlag gründen, haben wir das dann eben gemacht. Und da stellte sich ein bisschen raus, dass ja, nicht der richtige Partner. Es war vorsichtig gesagt, nach einem Jahr hatte ich dann den Verlag alleine an der Backe. Ja, dann habe ich eben weitergemacht, weil man hat ja, man ist ja auch eine Verantwortung gegenüber seinen Autoren eingegangen und so weiter und so fort. Dann ging es eben weiter, ja.
2009 ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Du hast aber seitdem weitergemacht, wenn auch größtenteils allein. Irgendwas musst du ja dann bei der Stange halten. Was ist für dich das Schöne beim Verlegen?
Naja, es gibt natürlich viele Dinge, die machen auch Spaß. Also ich habe meistens nette Autoren.
Hoffentlich, ja.
Ja, habe ich auch gespottet, desillusionierte Autoren, weil manchmal ist es schwierig, wenn man Autorinnen hat, die ihr erstes Buch machen und dann irgendwie super hochfliegende Erwartungen haben. Da gab es schon auch mal Diskussionen. Mhm. Aber die Arbeit mit den Autoren ist nett und was ich auch schön, ich lektoriere natürlich sehr gerne, das macht natürlich Spaß. Also, oder zu gucken, einen Text mit einem Autoren zu entwickeln oder ein Textkonvolut, bis das ein Buch wird. Das sind so die schönen Dinge, aber es gibt eben auch halt blöde Dinge wie Veranstaltungen, also organisieren, Rechnungen schreiben. Und da fühle ich mich dann irgendwie nicht immer wie der rechte Mann am rechten Fleck.
Also das lernt man auch nicht am DRL wahrscheinlich, ne? Wie führe ich einen Verlag?
Ja. Auch Aufmerksamkeit. Ich mache auch nicht so furchtbar gerne Werbung. Also ich mache das relativ erfolgreich inzwischen, aber das ist jetzt auch was, wo man immer denn so viele innere Anspannung braucht, weil man ja irgendwie auf Leute zutritt, die jetzt erstmal nichts von einem will, sondern man selber will was von denen oder so. Das ist dann schon auch irgendwie immer anstrengend.
Das verstehe ich. Aktuell gibt es ein Buch im Verlag, passend, ganz passend zu Caspar David Friedrich, 250 Jahre, das große Caspar David Friedrich Jahr. Das kann man auch schon bestellen. Was versteckt sich da zwischen den Buchdeckeln?
Das ist eine Gedichtanthologie. Und zwar, da kam ich habe ja jetzt wieder einen Partner, kam auf die Idee, dass der interessiert sich für Bilder in Gedichten und Bildgedichte. Also das ist so ein bisschen etwas, wo er dran ist. Und zusammen mit Anne Martin hat er das herausgegeben.
Dirk-Uwe Hansen heißt der hier.
Habe ich das noch nicht gesagt. Nee, Dirk-Uwe Hansen heißt der und wohnt in Greifswald. Die beiden sind in Greifswald. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht, dass man eben zu Caspar David Friedrich oder Gedichten von Caspar David Friedrich Stellung nimmt, in Gedichtform. Und da haben viele sich für interessiert. Ich kriege auch jetzt immer noch Zusendungen.
Oh.
obwohl das Buch längst sozusagen überall als bestellbar angekündigt ist und so. Ja, und das ist in Kapitel gegliedert, die so ein bisschen nach Farbräumen geordnet sind. Es gibt ja so verschiedene Bildwelten von Caspar David Friedrich, also diese Nachtseebilder zum Beispiel, oder, also gibt's ja so ein bisschen, kann man ja so ein bisschen zuordnen, und danach sind die Gedichte dann in Gruppen sortiert, dass der Bezug zu den Bildern möglichst eng wird, also.
Finde ich eine total interessante Idee mit diesen Farben, auch mit der Aufteilung. Und ich durfte ja schon mal einen Blick ins Buch werfen. Also ich finde auch die Liste von den Beitragenden total interessant. Also mir sind da sofort ein paar Namen aufgefallen. Sibylla Writschek-Hausmann, Theresa Steigleder, Stata Roschal, André Hatting. Also auf jeden Fall spannend. Zum Abschluss, diese Frage stelle ich immer allen, die bei uns im Podcast sind, würde ich gerne noch fragen, ob du sonst noch an weiteren Projekten arbeitest und natürlich, ob es wieder mit Montagen zu tun hat.
Ja, ich habe gerade zwei Montageprojekte. Eins ist das, wovon ich schon erzählt habe, mit den vielen Uns. Die Ballade des äußeren Lebens von Hofmannsthal versuche ich für eine Ausstellung nachzustellen aus fremden Zeilen. Das geht natürlich nie, also man schafft das nicht, aber wie nah kommt man ran? Und Hofmannsthal hat eben viele Zeilen mit Und. Das ist das eine Montageprojekt. Und das andere ist, dass für den Schriftstellerverband ich gerade zum Jubiläum des Sächsischen Schriftstellerverbandes den Auftrag habe, aus den Texten der Mitglieder eine Montage für die Feierlichkeit da zu machen. Aber ich sitze auch gerade, also soll es noch ein bisschen hin, aber Anfang 2026 habe ich ein Prosaband verabredet, da kommt mein zweiter Prosaband und da arbeite ich natürlich auch schon dran, wenn die Montagen mir Zeit lassen.
Klingt, als wärst du ausgelastet. Vielen Dank erstmal für heute, Bertram Reinicke, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute für deine weitere Arbeit.
Ja, schönen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir Spaß gemacht.
Das war Bertrams und mein Gespräch, in dem wir bereits auf seine Praxis der Montage eingegangen sind. Meine Kollegin Lisa und der Literaturwissenschaftler Stefan Leska nähern sich dieser besonderen Arbeitstechnik jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Zusammen erörtern die beiden, wie sich die Begriffe der Montage und Collage in der Literaturwelt verorten lassen und kommen dabei unter anderem auch auf den aus Rostock stammenden Autor Walter Kempowski zu sprechen.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Ja, und auch heute begrüße ich hier bei mir Stefan Leska. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns die Collage bzw. auch Montage literaturwissenschaftlich einzuordnen.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Ja, wir haben ja gerade besonders zu Anfang der Folge ganz viel über Bertram Reinickes Arbeitstechniken gehört, also dass er ganz viele Schreibdokumente hat, zwischen denen er dann Zeilen hin und her kopiert. Und dabei kann es natürlich auch mal ganz schön unordentlich werden, hat er erzählt. Das erinnert ja fast so ein bisschen an die Schulzeit und an eines meiner Lieblingsfächer damals.
Mhm. Wahrscheinlich meinst du Kunst. Ich zum Beispiel mochte Kunst immer nicht, weil ich zeichnerisch, malerisch, gestalterisch eigentlich überhaupt nicht begabt bin. Deswegen war ich immer sehr erleichtert, wenn die Lehrerin oder der Lehrer im Kunstunterricht dann sagte, bringt mal bitte zur nächsten Woche Zeitschriften, Bilder, alles, was ihr finden könnt, mit. Denn dann wusste ich, das wird wohl eine Collage sein, die da als nächstes dran ist. Und dann dachte ich immer, Gott sei Dank, da musst du ja nicht selbst machen, sondern kannst nur das, was andere schon gemacht haben, neu zusammenfügen. Und das habe ich mir dann doch noch zugetraut, obwohl ich dann auch sagen muss, dass das Gesamtresultat am Ende auch mich selbst nicht zufriedengestellt hat, weil Collagen eben doch nicht so einfach sind, wie es zuerst klingt. Also irgendwas ausschneiden und dann irgendwie neu zusammenfügen. Aber in der Kunst und auch in der Literatur sind Collagen immer etwas aus verschiedenen Materialien, aus verschiedenen Teilen zusammengefügtes. Und jetzt könnte man denken, das sollte mit dem Anspruch geschehen, dass da möglichst ein kohärentes Ganzes herauskommt, an dem man nicht mehr sieht, dass das aus verschiedenen Teilen zusammengefügt ist. Das ist aber nicht immer der Fall, besonders in der Literatur nicht. Denn in der Literatur sind Collagen viel häufiger, die genau darauf abzielen, dass man sieht, dass sie aus etwas anderem zusammengefügt wurden. Also, dass man die Bruchstellen sieht, die Teile, an denen irgendwas vernetzt wurde oder zusammengeklebt wurde. Das soll die Leserin, der Leser eben genau erkennen. Weil eben Collagen auch in der Anfangszeit zumindest als Mittel zur Kunstkritik entstanden sind. Man wollte nämlich weg von der Vorstellung, dass es sowas wie homogene, ganzheitliche Kunstwerke gibt. Und indem Collagen eben den Eindruck eines geschlossenen, homogenen Kunstwerks eben verhindern, dadurch, dass man ihre Bruchstellen sieht, sind sie eben als Mittel zur Kunstkritik entstanden, denn sie machen das fremde Material als solches für den Leser kenntlich und erkennbar. Und sie bauen eben darauf, dass der Leser diese Bruchstellen ganz gezielt wahrnehmen soll.
Ja, ganz kurz vielleicht nochmal zur Begriffserklärung. Also Bertram Reinicke verwendet jetzt auch in dieser Folge für seine Literatur hauptsächlich den Begriff der Montage. Gibt es denn aus literaturwissenschaftlicher Sicht einen Unterschied zwischen Collage und Montage?
Je nachdem, wen man fragt. Also es gibt natürlich verschiedene Theoretikerinnen und Theoretiker, die sich mit literarischen Collagen beschäftigt haben. Ich habe aber festgestellt, dass das recht uneinheitlich gebraucht wird. Es gibt zum Beispiel den Definitionsansatz, dass man sagt, Montage ist das Verfahren, Collage ist das Resultat. Meistens kann man aber sagen, dass diese beiden Begriffe eigentlich weitgehend synonym verwendet werden in der Literaturwissenschaft. Deswegen können wir die Unterschiede, die es dann vielleicht doch gibt und die verschiedenen definitorischen Ansätze in diesem Rahmen, glaube ich, einfach mal vernachlässigen. Ich habe ja am Anfang zum Beispiel gesagt, dass ich mich immer gefreut habe, wenn Collagen dran waren, weil ich ja nichts selber machen musste. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn die Diskussion, inwieweit bei Collagen eigentlich, bei literarischen Collagen der künstlerische Anspruch besteht, die wird natürlich trotzdem geführt. Denn die künstlerische Leistung besteht hier eben aus der keinesfalls zufälligen Anordnung des Fremdmaterials, also aus der Verbindung von Fremdem und Eigenem, aus der Veränderung des Ausgangsmaterials zum Beispiel.
Ja, und genau diesen Aspekt hatte Bertram ja auch erwähnt, also dass das Verwalten von einzelnen Versen und Zeilen, wie er es genannt hat, in gewisser Weise für ihn auch schon Dichten ist, weil man ja dabei auch im Prozess scheitern kann. Da hat er auch ein Beispiel gebracht zu seinem Corona-Gedicht, was dann irgendwie doch nicht aus barocken Zeilen entstanden ist. Ja, du hast uns jetzt auch noch ein Beispiel einer literarischen Collage mitgebracht und tatsächlich sogar eins mit Lokalbezug.
Genau, von Walter Kempowski, ein Autor, der in Rostock geboren wurde und in seinen Romanen teilweise auch Rostock als Handlungsort gewählt hat, weil er eben in seinen Romanen die Geschichte seiner Familie erzählt hat. Und der hat in seiner schriftstellerischen Tätigkeit auch sogenannte Befragungsbücher gemacht. Also der hat Leuten, die er getroffen hat, immer eine Frage gestellt und die Antwort dann notiert oder aufgenommen. Und eines dieser Befragungsbücher heißt, haben Sie Hitler gesehen? Die Frage, die Kempowski den Leuten gestellt hat, ist klar. Und dieses Buch ist nichts weiter als die Sammlung dieser Antworten mit Bezeichnung des Berufs von demjenigen, der diese Antwort gegeben hat, und des Geburtsjahrs. Mehr nicht. Alles nacheinander geschaltet. Und jetzt könnte man sich sagen, worin besteht bitte da die künstlerische Leistung? Nun, darin, dass die Anordnung keinesfalls zufällig ist, sondern dass Kempowski sich dabei was gedacht hat. Und ich habe da mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Das sind 4 Stimmen. Und besonders die erste und die letzte Stimme sind bedeutsam. Kaufmännischer Angestellter, geboren 1921, hat geantwortet, nein, Hitler habe ich nicht gesehen, ich war immer an der Front. Dann folgt eine Hausfrau, 1928 geboren, die sagte, da gingen wir nicht hin, mein Vater wollte ihn gar nicht sehen und deshalb kamen wir da gar nicht hin. Dann folgt ein Schriftsteller, der gesagt hat, ich habe Hitler nie gesehen, mir genügten schon seine Plakate, er war mir sehr unsympathisch. Und als Schluss dieses kleinen Ausschnitts ein Kaufmann, geboren 1913, der sagt, ich war im Felde, 4 Jahre mitgemacht, Hitler habe ich nicht gesehen. Und dieses Buch hat, glaube ich, insgesamt 150 Seiten. Und was man beim Lesen jetzt beobachten kann, sind so kleine Mikroeffekte, die sich bei der Lektüre einstellen. Man hat also wechselnde Aha-Effekte, indem man merkt, aha, hier hat Kempowski was ganz bewusst angeordnet, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Und das ist hier bei den 4 Stimmen, die ich jetzt vorgelesen habe, der Fall. Und wie gesagt, besonders die erste und die 4. Stimme sind bedeutsam. Denn es geht eigentlich gar nicht darum, ob die Frage mit Ja oder Nein beantwortet wird, ob man Hitler gesehen hat, sondern es geht eigentlich darum, den Grund dafür, dass man ihn entweder gesehen hat und dass man ihn entweder nicht gesehen hat. Und wenn wir uns die beiden rahmenden Stimmen, sage ich mal, also die erste und die 4. anschauen, dann entstammen die nicht nur demselben Berufsstand, kaufmännischer Angestellter und Kaufmann, sondern die sagen auch was ganz Ähnliches. Nämlich, dass sie an der Front waren die ganze Zeit oder im Felde, also im Kriegseinsatz, und Hitler nicht gesehen haben. Was bedeutet das nun? Das bedeutet zum einen, dass Hitler an der Front nicht präsent war. Sowohl im Denken der Soldaten nicht, als auch rein persönlich nicht. Das ist natürlich für jemanden, um den der Mythos herrschte, dass er der größte Feldherr aller Zeiten ist, das wurde ja unter seinen Gefolgsleuten so kolportiert, sehr bedeutsam. Der größte Feldherr aller Zeiten, den hat man also an der Front, da wo er hingehört hätte, nie gesehen. Was Kempowski also tut durch die Anordnung seiner Stimmen, ist, dass er diesen Führermythos der NS-Zeit noch nachträglich abbaut, indem er nämlich hier darstellt, an der Front, da wo er hingehört hätte, war der vermeintlich größte Feldherr aller Zeiten nie. Und deswegen ist es auch so, dass diese Anordnungsprinzipien bei der Collage eigentlich das Bedeutende sind. Und das muss man als Leser erstmal so ein bisschen herausfinden. Das heißt, Collagen übertragen auch die Verantwortung der Deutungsgenerierung eines Textes an den Leser. Uns wird hier nichts Ganzes vorgelegt, uns wird hier keine Deutung präsentiert, kein Zusammenhang präsentiert, sondern den müssen wir selber herausfinden. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte Kempowski einfach sagen können, ich sortiere nach Geburtsdatum die Stimmen oder ich sortiere nach Berufsstand. Hat er aber nicht, sondern er hat sich dabei was gedacht und das ist eben die künstlerische Leistung bei einer Collage.
Ja, und vielleicht ist es auch diese künstlerische Leistung, die dann die Leserin bei der Lektüre reizt, also dieser Interpretationsschritt, der noch passieren muss. Aber vielleicht ist es auch das, was die SchriftstellerInnen dann auch an der Arbeit so fasziniert und dass man vielleicht doch immer mal wieder eine Anordnung findet, die dann für einen Sinn ergibt und dann für die Leserin hoffentlich auch. Ja, ich habe zumindest den Eindruck bekommen jetzt im Laufe der Folge, dass Bertram auch mit dieser Montagetechnik, wie wir gehört haben, schon zu Schulzeiten seine bevorzugte Arbeitsweise gefunden hat. Und wir wollen jetzt auch noch mal konkret auf seinen erwähnten aktuellen Band Daphne, ich bin wütend zu sprechen kommen.
Da ist es so, dass fast jedes Gedicht Versatzstücke, Bezugnahmen auf andere Texte enthält. Dass also Bertram Reinicke andere Texte genommen hat, nach deren Vorbild etwas geschrieben hat oder eben Zeilen aus ihnen genommen hat, sie neu arrangiert hat. Das ist wirklich in jedem, fast jedem Gedicht der Fall, soweit ich es gelesen habe. Und er bezeichnet im Nachwort auch das Montieren von neuen Texten aus unveränderten Zeilen anderer Werke als, Zitat, Herzstück seiner Arbeit. Und das kann man in diesem Band vielfach beobachten. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht, das meiner Meinung nach so den Materialcharakter von Sprache an sich herausstellen soll. Dieses Gedicht besteht nämlich aus sage und schreibe 35 Konstellationen eines Goethe-Zitats aus dem Faust. Das nimmt Reinicke Wort für Wort auseinander und arrangiert es neu in, wie gesagt, 35 Varianten. Das ist eine Art Wortcollage, die nahe an dem sogenannten Cut-Up-Verfahren ist. Das Cut-Up-Verfahren, da nimmt man einen Text, zerschneidet ihn und ordnet ihn zufällig wieder an. Und in der Anlage ist das mit dem, was Reinicke macht, vergleichbar, aber zufällig ist bei ihm natürlich nichts, sondern die Zusammensetzung dieser einzelnen Wörter, die Neuzusammensetzung ist natürlich gewollt und hat natürlich eine Intention. Der Satz bei Goethe lautet, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Bei Reinicke dann wird daraus zum Beispiel, ein rechter Mensch in seinem guten Drange ist sich des dunklen Weges wohl bewusst. Oder ein guter Weg in seinem dunklen Menschen ist sich des rechten Dranges wohl bewusst. Oder auch ein rechter Mensch in seinem guten Wege ist sich des dunklen Dranges wohl bewusst. Das sind alles 35 syntaktisch völlig korrekte Varianten. Wirklich letztendlich, und manche sind mehr sinnvoll, manche sind weniger sinnvoll, manche ergeben gar keinen Sinn. Letztlich sinnvoll bleibt aber nur das Original. Und ich würde das so interpretieren, dass Reinicke damit zeigen möchte, welche Genialität wir eigentlich im Alltag alle an den Tag legen, indem wir es schaffen, aus dem unerschöpflichen Wortmaterial, was uns zur Verfügung steht, aus den unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, die wir haben, überhaupt sinnvolle Sätze zu formen und wie selten und unwahrscheinlich es ist, dass ein solcher Satz die Jahrhunderte überdauert, so wie das Goethe-Zitat. Also das ist die eine Variante von Collage, die man da sehen kann, dass man einen Satz nimmt, ihn zerschneidet und neu zusammenfügt. Und dann gibt es viele andere Varianten von Collagierung oder Montierung, die Reinicke benutzt. Zum Beispiel auch die Kombination von eigenen und fremden Texten. In einem Gedicht gibt es zum Beispiel den Vers, die Erde dampft und blinkt und ist doch rund und schön. Dieser letzte Vers, den ich eben zitiert habe, der stammt aus einem ganz berühmten Gedicht, dem Abendlied von Matthias Claudius, das mit den Zeilen beginnt, der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Und dort heißt es eben in einer späteren Strophe, seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Das heißt, was Reinicke hier macht, ist, er transportiert eine Verszeile in einen neuen Kontext. Und so bekommt diese Verszeile einen neuen und anderen Sinn. Das Schöne ist jetzt umgekehrt, beeinflusst diese Übertragung auch das Ausgangsgedicht. Denn man kann jetzt beide parallel lesen und sich fragen, was haben die miteinander zu tun? Die beeinflussen sich jetzt also wechselseitig. Und der Effekt einer solchen Kollagierung eines fremden Textes in einen eigenen hinein ist der, dass bei demjenigen, der das Abendlied jetzt kennt, der Text von Claudius beim Lesen miterklingt und sich als Vergleichsfolie sofort über Reinickes Gedicht legt. Und man sucht dann eben zwangsläufig nach Ähnlichkeit, Differenz. Man fragt sich, wieso gerade diese Zeile, und das ist nicht die einzige Zeile, die Reinicke aus Claudius' Abendlied übernimmt.
Ja, da habe ich doch zum Schluss unseres Gesprächs direkt auch die Melodie des Abendlieds im Ohr. Vielen Dank, Stefan Leska, für deine literaturwissenschaftliche Einordnung der Montage von Bertram Reinicke.
Immer gern.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Und danke auch nochmal von mir an Lisa und Stefan für dieses interessante Gespräch. Das war die 23. Folge unseres Podcasts. In der Beschreibung gibt es noch ein paar weiterführende Links für euch. Unter anderem zur Seite von Bertrams Verlag und zum angesprochenen Gedichtband Daphne, ich bin wütend. Teilt den Podcast doch gern mit Freundinnen und Freunden. Und über eine Bewertung freuen wir uns auch immer. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt dem Literaturrat, zum Beispiel auf Instagram. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.